der Podcast.
Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur 79. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute am 7. März 2024 und wer aus lauter Augenzwinkern gar nicht in den Schlaf kommt, ist mein Berliner Kollege Tilman Lucke, den ich hiermit begrüße. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian und ich begrüße meinen Podcast-Partner in Magdeburg, Sebastian Hengstmann.
Prost.
Ja, guten Morgen, schön, hoffe dein Kaffee ist gut.
Der ist okay. Erste Frage, was haben wir falsch gemacht letzte Woche?
Letzte Woche habe ich quasi keine Korrekturen.
Echt nicht? Wir haben beide alles richtig gemacht?
Naja, zumindest habe ich jetzt eindringlich noch irgendwas bemerkt.
Gut, also
aber ihr seid aufgerufen, bei uns was zu bemerken. Wir werden herzlich gern korrigiert, bitte.
Das ist richtig. Wenn ihr was findet, schreibt bitte an lucke@hengstmann.de. Wenn ihr nichts findet, schreibt bitte auch an lucke@hengstmann.de. Wenn ihr Ideen habt, schreibt bitte an lucke@hengstmann.de. Wenn ihr keine, ist es völlig egal. Genau. Könnt ihr mal wieder ein bisschen Feedback vorlesen, nur mal so. Also ungewöhnlich, nicht zu korrigieren, was total gewöhnlich ist, Kamala Harris will ich schon sagen. Nikki Haley ist raus.
Bist aus du jetzt auch schon im Verwechslungsfieber? Also wer da wen mit was verwechselt hat, das verwechselt man ja auch schnell. Also die letzten Wochen kam ja immer, Trump oder Biden verwechselt das mit dem oder das mit dem.
Genau. Ja. Also nein, natürlich Nikki Haley ist raus aus dem Rennen der Republikaner. Und damit ist sozusagen die letzte, also sie war ja nie wirklich eine Konkurrenz, aber sie ist halt später als Ron DeSantis und ach, was weiß ich, diese ganzen Leute da. Die Frage ist jetzt...
aber tatsächlich, Trump hat natürlich wieder erzählt, es war der überwältigendste Sieg aller Zeiten bei den Vorwahlen insgesamt und so weiter. Mhm. Das kann man auch natürlich relativ sehen. Er ist schon ziemlich durchmarschiert. Glaube ich, 23 Staaten hat er gewonnen, seine Konkurrentin 2.
Einen, soweit ich weiß.
Na, jetzt Vermont. 2. Vermont und Washington D.C., also nicht mal ein Staat, aber darf trotzdem ja auch mit vorwählen. Und tatsächlich ist es interessant, den Super Tuesday, den gibt es ja seit ungefähr 40 Jahren, vorher nicht, weil vorher war das ja auch noch nicht so medial aufgeladen, dass man sagt, oh ja, dieser besondere Tag. Tatsächlich gab es erst ein einziges Mal den Fall, dass die Entscheidung oder dass sozusagen der Favorit auch mehr als die Hälfte der Delegierten bereits am Super Tuesday bekommen hat. Das war damals John Kerry 2004 bei den Demokraten. Mhm. Wenn man jetzt mal abzieht, die Präsidenten, die selber wieder angetreten sind, kann man natürlich also jetzt nicht von Vorwahlen sprechen, das ist eigentlich ziemlich egal. Insofern, bei den meisten war das kurz danach oder eben sehr lang danach, wie bei Hillary Clinton oder Obama oder so, das war ja sehr lang danach. Aber ansonsten kann man sagen, Trump hat immer noch nicht die Mehrheit der Delegiertenstimmen, das kommt erst nächste Woche, aber die wird er ja bekommen, weil er der einzig Übrige ist.
Wollte ich gerade sagen, es geht ja jetzt gar nicht mehr.
Also es ist nur noch einsammeln, so wie beim Gameboy, wenn man dann so die über die Schildkröten hopst und die Münzen noch einsammelt und so weiter.
Genau.
Ja, da kann nichts mehr passieren.
Sag mal, ist es eigentlich Usus, dass der Vizepräsidentenkandidat meistens aus dem Lager der Konkurrenten, also die bei den Vorwahlen, also es ist ja ganz oft, dass die Vizepräsidenten irgendwelche sind, mit denen man sich beim Vorwahlen gerade bekriegt hat und die holt man ja dann quasi mit rein, um die Wähler mit abzufassen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Ron DeSantis Vizepräsidentenkandidat wird, ist ja gar nicht so gering.
Ja, ist gar nicht so gering. Also meistens tatsächlich. Die müssen ja auch eine gewisse Prominenz haben, also auch eine gewisse Präsidenten, also müssen sich selbst zutrauen. Ja? Und das bedeutet schon mal, dass sie in so ein Rennen eingestiegen sind. Wann sie ausgestiegen sind, ist dabei egal. Manche kündigen ja ihre Kandidatur an und steigen schon vor der ersten Vorwahl aus, nur um zu sagen, mein Name ist übrigens so und so. Gell? Ja, mein Name ist lose, ich kaufe hier ein, so ein bisschen.
Genau. Naja, ich bin das, also was gerade ganz spannend, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber es läuft auf Disney Plus, läuft Scandal, also Skandal, das ist eine Serie, die lief von 2012 bis 2018, die spielt so ein bisschen im Umfeld des Weißen Hauses, das heißt so ein bisschen, also da geht es um eine Spin-Doktorin, die gespielt von Kerry Washington, die man vielleicht aus Django Unchained kennt, als Frau von Django, Verhältnis mit dem amerikanischen Präsidenten hat. Mhm. Und es geht so über 7 Staffeln, wird immer mehr zersoapt, das muss man dazu sagen. Aber auch da wechselt der Vizepräsident so 2-3 Mal. Da wird auch gezeigt, wie man so Vizepräsidenten, und die nehmen dann zum Schluss eine Vizepräsidentin, weil seine Frau, also die er ja betrügt, aber die trotzdem irgendwie, naja, also ist so eine Hillary-Bill-Clinton-Geschichte, kann man sagen. Die nehmen dann zum Schluss eine, die, weil die Frau dann Präsidentin werden will, also die will, also er hat seine zweite Amtszeit und er weiß, er wird nicht nochmal antreten, und dann will sie antreten, und also nehmen die eine Vizepräsidentin, die ihr nicht gefährlich werden kann. Mhm. Die auch immer sagt, ich will nicht Präsidentin werden. So, nur rate mal, wer zur Präsidentschaftswahl dann antritt, natürlich die Vizepräsidentin. Ja. Aber es ist halt eine Soap Opera. Aber die Serie ist toll. Kann ich, also, ja, falls ihr Disney Plus habt, scannt ihr Schmutz nicht. Also kann man gucken. Ja. Ist wirklich, wenn du dich ein bisschen für Politik interessierst, okay, kann man gucken.
Mir fällt noch gerade ein, es gab 1964 einen tollen Film, damals noch schwarz-weiß. Der Kandidat heißt es einfach. Hm. Da geht es eben auch also vor allem um den Parteitag, der dann den Kandidaten wählt. Und da gibt es einen schönen Dialog, den ich noch im Kopf habe, wo es heißt, also wo dann sozusagen die Helfershelfer in einem Hinterzimmer verhandeln, wer jetzt doch zurückzieht und so weiter. Ziehen Sie zurück. Was kostet das? Vizepräsident. Und das ist eigentlich, das ist ganz kurz zusammengefasst eben, was kostet das? Vizepräsident. Also deswegen muss, also es bringt nichts, wenn man sagt, oh, ich habe hier einen ganz Getreuen, der immer zu mir hält, der wird mein Vizepräsident, weil man damit niemanden gekauft hat sozusagen oder niemanden aus dem Weg geräumt hat.
Ja, und wie gesagt, die Gefahr besteht ja, und das ist ja immer, warum sie sagt, also die Gefahr, wenn du Vizepräsident ist, die Gefahr, also naja, es ist nicht so oft passiert, aber sobald irgendwas mit dem Präsidenten passiert, wird ja nicht neu gewählt, sondern diese Administration ist definitiv 4 Jahre im Amt. Mhm. Definitiv. Und wenn der Präsident ausfällt, ist automatisch der Vizepräsident Präsident.
Das war ja, hat ja dem Herrn Nelson Rockefeller ein bisschen geärgert. 1973 kam ja Richard Nixon zum zweiten Mal ins Amt als Präsident. Sein Vizepräsident Rockefeller, irgendwie, der hatte da mehr oder weniger keinen Bock mehr und ist im Herbst 73 zurückgetreten. Und das war das einzige Mal, dass dann ein Vizepräsident oder das erste Mal, dass ein Vizepräsident damals nachgewählt wurde. Das ist bis dahin nicht üblich gewesen, sondern dann war der Posten einfach leer. Gibt ja dann andere Nachfolgeregelungen. Und das war dann Gerald Ford, der dann zufällig auch Präsident wurde. Und das ist der einzige bisher in der Geschichte der USA, der niemals auf einem Wahlzettel zu einer Präsidentschaft weder oben noch unten als Vize stand. Und trotzdem Präsident wurde, ja.
Der ist da nicht angetreten bei der nächsten Wahl, oder wie?
Doch, aber der Skandal war ja recht groß. Und sonst
nee, weil du sagst, er stand nie auf dem Wahlzettel, das stimmt
ja. Ach so, nicht. Nee, nie vorher meine ich, nie vorher.
Ach so, vorher, gut, okay.
Genau, man muss ja hier genau sein.
Genau, also das amerikanische System ist schon ganz spannend, also es ist ja wirklich so mit diesen 4 Jahren, also in Deutschland ist es ja so, normalerweise könntest du ja seit 1945 alle 4 Jahre die Bundestagswahlen abzählen, aber das funktioniert halt nicht, weil es gab vorgezogene Wahlen, dadurch ist der Rhythmus komplett durcheinander gekommen, dann gab es halt 1990, gab es diese Sonderwahl wegen der deutschen Einheit und so weiter, das ist in Amerika nicht möglich, in Amerika wird alle 4 Jahre gewählt, Punkt.
Und auch bei unserem Bundespräsidenten, wenn der zurücktritt, was ja bisher auch erst dreimal der Fall war. Lübcke.
Dreimal?
Genau, Lübcke.
Das aber der war doch 10 Jahre im Amt.
Genau, 10, aber 10 Jahre minus 2 Monate. Oder also
das stimmt, da hatten wir schon mal drüber geredet. Der Idiot ist irgendwie 2 Monate
vor Amt. Aber
der
hatte jetzt nicht gesagt, so wie Horst Köhler mit diesem Fresszettel, ich trete zurück und dann guckt er auf seinen Zettel mit was? Ach, mit sofortiger Wirkung und ich soll noch meine Frau von ihm grüßen. Also das war nicht so, sondern der hat es netterweise angekündigt, sodass dann die Wahl während seiner Amtszeit noch stattfinden konnte. Aber hat die auch abgekürzt. Und dann ist ja nicht so, dass dann irgendeiner diese Amtszeit voll macht, sondern dann gibt es einfach eine Neuwahl. Innerhalb. Entweder, wenn die angekündigt ist, wie bei Lübcke, dann irgendwann oder halt innerhalb von 30 Tagen. Das war ja auch so. Also Norbert Lammert hat ja 2010, wenn ich das mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, als Horst Köhler zurückgetreten ist, am 31. Mai war das, und dann sagte Norbert Lammert, wir werden am 30. Juni die neue Wahl haben. Das ist nämlich der erste Tag bei der damaligen Fußball-WM, der spielfrei ist, wo man denkt, das ist eigentlich nicht seine Aufgabe, hier oberster Fußballfan Deutschlands zu sein, sondern es war einfach der 30. Tag. Und weil man natürlich jeden dieser Tage braucht, weil die Landesparlamente müssen ja erstmal zusammentreten, manche hatten sich noch gar nicht konstituiert, die nordrhein-westfälische Wahl war gerade gewesen und so weiter. Also das gibt Gründe, warum man das genau am 30. Tag macht und nicht einfach nur dann, weil die Deppen dann nicht vorm Fernseher hängen müssen. Also das ist wirklich tatsächlich, Fußball und Politik ist manchmal so eine Sache. Naja, so.
Naja, aber du kannst halt Wählerstimmen damit abgraben, ne? Genau wie da möchte ich vielleicht, wo wir vielleicht gleich nochmal drüber reden werden. Aber ganz kurz, Es ist in Amerika sogar möglich, also die Wahl ist ja immer am 4. November, ist ja immer die Präsidentschaftswahl.
Nee, die ist immer am Tag nach dem ersten Montag im November.
Ja, also auf jeden Fall immer Anfang November.
Also zwischen 2. und 8.
Genau. Und die Amtseinführung ist ja immer am 20. Januar, ne?
Ja. Außer wenn sie, wenn das auf den Sonntag fällt, dann ist zwar der Amtsbeginn offiziell am 20., aber die Vereidigung ist einen Tag später.
So, wenn am 19. Januar der dann noch amtierende Präsident zurücktritt, wird automatisch für einen Tag sein Vizepräsident Präsident. Das ist kein Scherz. Es ist möglich, in Amerika für einen Tag Präsident zu sein, ohne dass man selber was dafür kann.
Ja, ich habe das tatsächlich auch prognostiziert, als Trump abgewählt wurde 2020, habe ich gedacht, ja, da geht es jetzt um seine, wie sagt man da, Amnestie, also um seine Begnadigung. Und er würde vielleicht einen Tag vorher zurücktreten und Mike Pence würde ihn dann begnadigen, aber so kam es ja dann nicht, weil am 6. Januar der Aufstand war und Mike Pence als Vizepräsident oder als Chef des Senats quasi für die Auszählung der Stimmen zuständig war und dann ja zum Verräter wurde, indem er einfach ganz regulär die Stimmen auszählen ließ. Ja?
Ja.
Und deswegen kam es dann für Trump nicht mehr in Frage, ihn kurz
das zu ist ja in Russland, das ist ja in Russland so ähnlich, nur auf einem ganz anderen Niveau. In Russland ist es ja so, dass die einzelnen Oblaste und Gouvernate und so, dass die sozusagen sich damit übertreffen wollen, wer die meisten Stimmen für Putin sozusagen hält. Wir sind ja gespannt, werden gespannt. Dies Jahr mal? Dies Jahr, ne?
In
Russland.
In Russland, nächste Woche. Also,
nächste Woche.
Ist genau. Eigentlich scheißegal, aber.
Ja, genau. Also, das merke ich mir immer nicht, wann da in Russland war, weil das ist so.
Ja, also stimmt eigentlich, braucht keine Sau. Ja. Aber also es sind tatsächlich alle durch sechs, also in den USA ist es ja alle durch vier teilbaren Jahre, in Russland ist es alle durch sechs teilbaren Jahre, so kann man sich's merken.
Genau.
Bis auf weiteres, ja.
Naja, weil das Problem ist, wir hatten kurz, wenn ich mal kurz hinter die Kulissen von Loco und Hengstmann blicken lassen darf, wir haben im Vorgespräch drüber nachgedacht, ob wir, also Tillmann hatte drüber nachgedacht, ob wir eine Sonderfolge zur Russlandwahl machen, also zur Präsidentenwahl in Russland machen.
Und jetzt kommt und diese Frage allein schon ziemlich dumm vor, muss ich sagen.
Ja, und ich habe mich einfach geweigert, weil wir würden ja auch keine Sonderfolge machen, wenn in Tartu ein neuer Ortsbürgermeister gewählt wird. Und das wäre spannender, glaube ich. Ja, egal. Also, aber das ist schon krass, ja, dass die wahrscheinlich so eine der wichtigsten Industrie- und Militärnationen der Welt, wenn da ein neuer Präsident gewählt wird, dass alle sagen, ja.
Ist ja keine wichtige Industrienation, das ist ja das Absurde, ja. Also,
naja, schon.
Nee. Also G8 waren sie ja immer drin, aber jetzt, die waren jetzt nicht die acht stärkste Industrienation, wie es ja eigentlich gut, G7 ist ja auch nicht mehr G7, weil China inzwischen ja schon Mitglied sein müsste aufgrund der Rangfolge, aber ja, okay, ja. Wir schweifen ein bisschen ab, wir warten das alles
schlimm,
ab in den USA.
Das nennt man Podcast, genau. Ich habe gerade verzweifelt versucht, führ du doch mal bitte kurz ins nächste Thema ein. Und ich glaube, da du von uns beiden sozusagen die meisten Rentner-Vibes hast, obwohl meine Frau würde auch was anderes behaupten, aber egal, sprich doch bitte mal über die Schweiz, dein Lieblingsland, Tillmann.
Die Schweiz, ja, es gab eine Volksabstimmung in der Schweiz, das ist ja viermal im Jahr, gibt es ja so einen Termin, wo dann alles abgestimmt wird, was so anliegt. Und es gab tatsächlich jetzt was ganz Besonderes, nämlich zum allerersten Mal haben die Schweizer eine Sozialleistung quasi geschaffen bzw. erweitert per Volksabstimmung. Normal ist, dass die Schweizer so geizig sind mit ihrem Gesamthaushalt, dass sie sowas immer ablehnen. Aber jetzt kommt die 13. Monatsrente, also letztlich eine Erhöhung der Rente de facto um ein Zwölftel.
Ist der demografische, also ist die Demografie in der Schweiz ähnlich wie bei uns?
Naja, man kann es mittel vergleichen, eigentlich sogar noch stärker, weil der Ausländeranteil ist in der Schweiz natürlich höher. Es ist natürlich ein anderer Ausländeranteil als bei uns, also sind halt Italiener und Deutsche vor allem, auch ein paar Franzosen, also hauptsächlich EU-Ausländer, die aber trotzdem jahrelang nicht eingebürgert werden. Also die Einbürgerung ist wesentlich schwerer als bei uns und naja, diese Leute, ist ja trotzdem Win-Win, also viele wohnen ja sogar jenseits der Grenze und verdienen dann ganz ordentlich in der Schweiz und aus dem Grund, die sind natürlich alle überhaupt nicht mit stimmberechtigt.
Aber
im Grunde kann man es schon vergleichen, also das muss jetzt irgendwo her und sowohl die Regierung als auch der Nationalrat, also das Parlament, haben ja beide eine Empfehlung ausgesprochen gegen dieses Referendum. Und das ist schon was Besonderes, dass das Volk, also meistens ist man sich ja immer komplett einig und dann gibt es so Initiativen, die auch aussichtslos sind und so weiter. Aber da
ist das Minarettverbot ist ja auch durchgekommen damals.
Genau, das steht jetzt sogar in der Verfassung, dass man neue Minarette nicht bauen darf. Aber ja, jetzt ist die Rente da.
Und
da gab es in der...
Ganz kurze Frage. Bist du für oder gegen das Minarettverbot in der Schweiz?
Ich bin ja natürlich gegen den Islam, ist ja klar. Aber
du bist ja gegen Religion im Allgemeinen, das meine ich ja.
Genau.
Also ich halte das ja auch für kompletten Schwachsinn. Wieso? Also gut, andererseits muss man natürlich sagen, wenn die Religion und wenn die das komplett selber baut und wenn... Aber ich sehe das zum Beispiel bei unserer Synagoge hier in Magdeburg. Mhm. Und in der Halle habe ich das auch gesehen und das ist ja nicht nur hier so, glaube ich. Die Synagogen werden rund um die Uhr bewacht von der Polizei.
Ja.
Was okay ist... Aber andererseits, wieso muss ein Kirchen, also ein Gebäude, was eine Religion repräsentiert, wieso muss das von meinen Steuergeldern bewacht werden?
Ja, also so war es ja nicht immer. Ich glaube, vor 30 Jahren oder so waren die Synagogen nicht flächendeckend bewacht. Aber
natürlich nicht. Und jetzt ist der Antisemitismus da und ich weiß, ja.
Also das ist schon die Aufgabe natürlich einer Gesellschaft. Da muss man ja jetzt nicht selbst jeden Samstag zum Gottesdienst reinlatschen, um zu befürworten, dass diese Gebäude erstens mal stehen bleiben und zweitens die Leute, die da drin sitzen, auch einfach in Ruhe da rein können.
Genau.
Deswegen, die Bewachung hat ja eine ganz andere Ursache.
Genau.
Die hat ja nicht die Ursache in der Religion selber, sondern in Leuten, die was dagegen haben.
Naja, trotzdem, also wie gesagt, in meiner Meinung nach, wenn wir wirklich mal, also Religionsfreiheit, wie der Kollege Pissbaus mal sagte, bedeutet ja nicht, dass wir religionsfrei sind. Mhm. Und wenn wir das wären, dann gäbe es diesen Blödsinn. Ich glaube, 80% der Krieger auf der Welt wären dann nicht da.
Klar. Klar, also und...
Du glaubst an den falschen Gott.
Ja, also jedenfalls Minarettverbot 2009 war das ja.
Lass uns über die Schweizer reden.
Lassen wir es mal ruhen. Genau.
Aber du glaubst aber nicht im Ernst, dass wenn wir in Deutschland eine Volksabstimmung darüber machen würden, ob wir eine 13. Monatsrente kriegen würden, dass die, obwohl noch haben wir weniger Rentner als vernünftig.
Naja, aber jeder will die ja kriegen. Außer man plant, sich mit 65 sozialverträglich selbst zu verabschieden, aber ansonsten will ja jeder. Ja. Also geht's. Das ist ja das Ding, warum die ganzen großen Koalitionen ständig neue Renten eingeführt haben. In jeder Wahlperiode irgendeine neue Rente.
Ich habe jetzt übrigens, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass der Plan der CDU ist. Wir können ja gleich mal noch über diese Aktienrente reden, aber
ja.
Dass der Plan der CDU ist. Höheres Renteneintrittsalter, höhere Rentenbeiträge, Rentenniveau kürzen. So, mhm. um die Rente zu retten. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Nee, pass mal auf, ganz ehrlich. Auch jetzt mache ich
es
wieder.
Es klingt halt mathematisch schlussgefolgert aus dem, was gerade ist. Ja, so ist
genau.
Es.
Genau. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich stehe auf der Bühne und sage den Satz: Glauben Sie an unsere Worte, wenn Sie Ihren 85. Geburtstag nicht feiern können, weil Sie Spätschicht haben? Riesenbrüller. Aber. Letztendlich bin ich der Meinung, um die umlagefinanzierte Rente zu retten, ist so etwas wie eine Erhöhung des Renteneintrittsalters unumgänglich.
Das ist ja klar.
Oder vielleicht Flexibilisierung in irgendeiner Form. Im Moment ist es ja so, ich habe das jetzt bei meinem Vater gesehen, der ist ja mit 66 in Rente gegangen. 66 und ein paar Monaten. Und da war es tatsächlich so, dass dieser Stichtag erreicht war. Und dann konntest du deine Rente beantragen. Wenn du vorher in Rente, hättest du für jeden Monat 0,1 Rentenpunkt abgezogen gekriegt. Er hätte aber weiter einzahlen können oder hätte weiter, also hätte gesagt, ich will noch keine Rente. Mhm. Auch das ist möglich. Dann hättest du pro Monat, den du sozusagen 0,1% Rentenpunkt mehr gekriegt.
Ja.
Und darüber kann man die Anreize ja mal erhöhen. Dass man sagt, pass auf, ihr könnt mit 65 in Rente gehen oder ihr könnt mit 67 in Rente gehen, ihr könnt das machen, aber wenn ihr länger arbeitet, kriegt ihr entsprechend mehr Rente.
Ja klar, also diese Anreize sind natürlich, also die gibt es in geringem Maße. Es gibt ja auch, ich glaube, ab dem Rentenalter darf man ja auch dazu verdienen, ohne was abzugeben. Also wenn man jetzt irgendwas dazu verdient, dann weiß ich gar nicht, also ob man jetzt wirklich alles behalten darf, aber rein logisch wäre es natürlich so, weil die Rente einem ja zusteht, egal was man dann mit seiner Zeit anfängt. Ja, Leute, die ehrenamtlich arbeiten, werden ja dann auch nicht plötzlich um irgendwas gekürzt. Also da muss man schon sagen, gebt doch den Leuten das, was sie sich erarbeitet haben und da ist auch mehr mehr Freiheit. Und tatsächlich gibt es ja eine Menge Leute, die sich dann ganz plötzlich langweilen beim Renteneintritt, weil sie eben ihren Job vielleicht sogar ganz gern gemacht haben. Also es geht ja jetzt nicht drum, oder manchmal ist in dieser Rentendebatte auch so, schwingt so mit, dass keiner hier irgendwas gern macht, dass alle am liebsten gehen wollen und so weiter, dass alles scheiße ist. Und wenn es so wäre, wäre es ja richtig traurig, aber so ist es ja zum Glück nicht. Also wir beide zum Beispiel machen ja unseren Job, nehme ich an, auch mal ganz gern. Also
sonst würden wir ihn nicht machen, weil jetzt machen wir uns mal nichts vor. Unser Job ist ja eigentlich eine Katastrophe. Also jetzt bin mal wirklich. Also du hast total unsicher. Gut, bei mir geht es jetzt inzwischen, weil ich dieses eigene Haus habe, aber normalerweise, wenn ich weiter immer noch Tourkabarettist wäre, wären total unsichere Verdienstmöglichkeiten. Du weißt nicht, was du nächstes Jahr verdienst. Deswegen finde ich von der Künstlersozialkasse das auch immer toll. Das ist unsere Krankenversicherung und Rentenversicherung sozusagen, wo wir immer angeben müssen, was wir glauben, nächstes Jahr zu verdienen. Mhm. Wo ich immer sage, ja, keine Ahnung. Was weiß ich?
Man kann es auch nicht rückwirkend korrigieren. Also genau. Das heißt, es muss dann der Betrag auch reinkommen, den man angibt, oder es muss auch sozusagen, wenn Sie das prüfen und sagen, oh, Sie haben aber immer viel zu wenig angegeben, dann könnte man natürlich sagen, okay, ich habe ja jedes Mal am 31. Dezember quasi im Lotto gewonnen, noch irgendwie einen super Gig bekommen, den ich leider nicht mit prognostizieren konnte. Das wäre ja auch legitim. Ja,
normalerweise musstest du schon mal Strafe zahlen?
Nee, aber tatsächlich ist auch bei mir immer das Problem, Ende des Jahres muss man halt sagen, okay, was habe ich bis jetzt verdient, das habe ich ja schon mal dicke, also ist ja schon mal fest, und dann jetzt, was kriege ich vielleicht noch, und dann muss ich noch mal eine Änderungsmeldung da vielleicht hinschicken, damit ich keinen Ärger kriege. Also das ist tatsächlich, man ist auch selbst so in so einer Lage, in so einer, mit einem Bein quasi im Knast, damit, weil man es ja richtig machen will eigentlich.
Im Knast nicht, aber ich habe schon mal, weil ich immer, weniger angegeben habe, weil meine Eltern auch weniger bezahlt.
Ja.
Und das ist, das lassen die sich dann schön vergüten.
Ist so eine, also so eine Strafzahlung dann für die.
Ja, also du musst zwar die Beiträge nicht nachbezahlen, aber du musst eine Strafe wegen uneidlicher Faltaussage oder wie das.
Nee, aber es ist ja keine juristische Strafe, also keine sozusagen vom Staat, sondern von denen aus, von der Künstlersozialkasse. Genau. Also
ich will jetzt das System Künstlersozialkasse nicht erklären.
Ist man ja jetzt nicht vorbestraft oder so, sondern es ist einfach nur, weil die zu doof sind, einfach eine rückwirkende Zahlung einzuführen. Die ja, bei der Steuer ist es ja auch so. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich verdiene dieses Jahr so und so viel und das Finanzamt, also es gibt ja diesen, diese Vorbeiträge, die man dann, also
genau, quasi Einkommensteuervorauszahlung
nennt Vorauszahlung, sich das. Ja. Und die wird
was
aber
übrigens
dann
jeder Arbeitnehmer jeden Monat mit seinem Lohn macht. Das, was da an Steuern abgezogen wird, übrigens von dem Gesamtzeug, was vom Lohn abgezogen wird, macht das gerade mal 25% aus, bloß mal so, weil alle mal sagen, ich will so viel Steuern abgezogen. Nein. Auch das ist eine Einkommensteuervorauszahlung, die dann am Ende des Jahres mit dem verrechnet wird, was man wirklich und so weiter. Ja. Letztendlich das Gleiche, Entschuldigung, ich wollte nicht nerven.
Genau,
das,
und da sagt aber der Staat hinterher, ja, wir wollen trotzdem die genau Steuererklärung und dann rechnen wir auf den Cent genau aus, was du entweder zurückkriegst oder was wir noch kriegen. Und das ist ja eigentlich eine faire Sache, denn da geht es wirklich auf den Cent genau das, was einem dann ausgerechnet wird. Und warum die Künstlersozialkasse dazu nicht in der Lage ist oder gesetzlich dazu nicht erlaubt ist, das ist schon seltsam. Aber gut, wir wollen unsere Hörer nicht mit unseren Privatproblemen.
Genau, wie kamen wir jetzt drauf? Achso, Rente, ja. So.
Also, dass du meinst, in Deutschland wäre eine Volksabstimmung quasi zu 100% würde sagen, ja, wir wollen noch eine 14. und 15. Und
ja gut, das weiß ich eben nicht 100%. Also es hängt so ein bisschen davon ab, weil zum Beispiel, deswegen habe ich eben gerade ein bisschen rumgesucht, in unserer Volksstimme heute wieder ein Leserbrief. Also nein, es ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Einfach nur, in der Schweiz kommt es zu einer 13. Rente, davon können in Deutschland die Rentner nur träumen. Eine gewisse Heidi Stein aus Schönebeck schreibt das.
Ja, aber es ist halt so, dieses immer so, Kriegen ist ja immer super, ja. Und die Schweizer, dadurch, dass die ja oft abstimmen und auch oftmals über Sachen, die was kosten, haben die natürlich mehr, oder es gibt ja dann auch noch so ein Argumenteheft pro und contra und so weiter. Die haben einfach Erfahrung darin, sich eine Meinung zu bilden. Es ist nicht alles, also alles, was nach Schlaraffen klingt, muss ja auch irgendwo.
Ist meistens scheiße.
Ja, aber das muss ja irgendwo herkommen. Und
also, beste Argument ist ja immer, sagen, ja, die Pflegekräfte müssen mehr verdienen. Okay, ja, bin ich auch dafür. Nur wer bezahlt das? Dann heißt die Beiträge zur Pflegeversicherung müssen steigen.
Ja, und das sind so dieser
oder die Eigenanteile, wenn jemand ins Heim kommt. Nein.
Ja, und dieser linke Stammtisch, das ist halt wirklich dieses Ganze, immer sollen alle mehr kriegen und dann fragt man, wo soll es denn herkommen?
Moment, das ist nicht nur der linke Stammtisch, das ist der Stammtisch im Allgemeinen. Auch die Rechten sagen, wir müssen mehr Rente kriegen. Aber natürlich nur die Deutschen. Aber
Ja,
auch die Rechten sagen, wir müssen
ja, aber also gestern kam bei Markus Lanz kam ein Rededuell zwischen den zwei Vorsitzenden von Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, und von den von der Grünen Jugend, Katharina Stoller. Und da hat, also das war für mich, das ist wie für dich, die Leserbriefe in der Volksstimme, also das ist wirklich so ein Aufreger. Diese Katharina Stoller, die verkörpert für mich so alles.
Berlinerin?
Bestimmt. alles, warum ich nie als Mitglied der Grünen nie bei der Grünen Jugend war, weil das einfach Traumtänzer sind in allen Punkten. Und der Lanz hat sie dann auch zum Thema Arbeiten und Rente und so weiter gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, unsere Generation ist ja so toll, wir machen ja alles. Und dann hat sie aufgezählt, also wir haben vor 5 Jahren die Klimabewegung angestoßen, wir haben jetzt gegen rechts demonstriert. Und dann sagte Lanz, ja, das ist ja jetzt nicht Arbeit im klassischen Sinne. Da hatte, das konnte sie, das war für sie ganz fremd, dieses, wie, aber wir leisten ja gar nichts. Also das hat sie nicht an sich angelassen, dass da wirklich kein einziger Cent bei rumkommt für die Volkswirtschaft, wenn die Leute da irgendwie ihre Parolen raushauen. Und,
die Sendung also, von gestern Abend?
Sendung von gestern Abend war das. Die
okay, kommt in
die
bist du eigentlich auch dafür, dass ARD und ZDF ihre Mediatheken mal zusammenlegen könnten?
Haben sie ja in gewissem Sinne auch schon, aber natürlich jetzt nicht so benutzerfreundlich, dass man es, naja, so.
Also das heißt, man findet in der ZDF, in der ARD-Mediathek, würde ich jetzt Markus Lanz theoretisch auch finden.
Ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen, ja. Naja, und dann noch dieses, dass man alles, weißt du, dann fragt er sie.
Stoller, hier habe ich sie, ja.
Dann fragt der Lanz sie, also auch zum Thema Flüchtlinge, gibt es für sie einen Punkt, wo sie, also irgendwann mal einen Punkt, wo sie sagen würden, jetzt können wir dann doch nicht mehr alle reinlassen, die kommen. Und da hat sie natürlich drum herum geredet, ja. Weil sie nicht Ja sagen darf, aufgrund ihrer Identität oder ihrer, was weiß ich.
Aber wahrscheinlich ist sie nicht so blöd, dass sie...
Ja, so typisch, aber das ist halt wirklich so typisch Politikersprech, so Scholz-mäßig, dass man sagt, hier kommt eine Frage und dann weiß ich schon, die Antwort wird unangenehm und der braucht ja nur ein Ja oder Nein. Ja, wenn sie wenigstens Nein gesagt hätte, dann hätte man sagen können, okay, die lebt halt in ihrem Schlafenland. Ja, aber sie hat natürlich gar nichts gesagt, weil sie weiß, es gibt diesen Punkt, vielleicht ist er sogar schon erreicht, aber immer zu, und dann natürlich auch immer, ja, die kommen ja alle wegen Krieg und Verfolgung und so weiter. Also auch das
naja, Moment. Aber ich finde diese ganze Argumentation finde ich immer schwachsinnig mit dieser Obergrenze, weil dann ändert das Asylgesetz, dann kommen weniger. Aber du kannst ja keine Obergrenze einführen.
Nee, er fragt jetzt ja nicht konkret sagen, nach einer Obergrenze. Genau, also das ist ja.
Du kannst ja nicht sagen, du nicht mehr. Das geht ja nicht.
Bei Subventionen ist es auch so. Wenn zum Beispiel, das war doch jetzt mehrmals, dann hieß es ja zum Beispiel Elektroautos oder irgendwelche Hausbauten, Hausreparaturen in Bezug auf Klima werden subventioniert. Und plötzlich sagt der Klimaminister, oh, heute ist das Geld aus. Hat man sich zwar darauf eingestellt, aber man kriegt nichts mehr. Man hat vielleicht schon kostenpflichtig irgendwas vorbestellt und so weiter. Das ist schon möglich zu sagen, so, das Jahr, da hätten wir wieder das Problem der Jährlichkeit, was auch jetzt nicht eine super Lösung dafür ist, dass man sagt, im Oktober jetzt die Grenzen nicht. Das könnte man machen, es ist aber natürlich keine sinnvolle Lösung. Aber er fragte nicht nach einer konkreten Obergrenze, sondern er meinte wirklich, würden Sie vielleicht irgendwann mal Ihre Meinung vielleicht der Realität anpassen? So war eigentlich die Frage. Und naja, da sagt sie natürlich nein.
Naja, lass uns mal kurz drüber nachdenken. Also sind wir theoretisch in der Lage, alle Menschen der Welt aufzunehmen? Nein, natürlich nicht. Nein, ja. Das wäre ja auch unsinnig. Warum sollten alle Menschen der Welt hier auf diesem Fleck, also so groß ist Deutschland ja auch nicht. Aber ich sage mal 1 Million pro Jahr. Naja, wir haben ja gerade über die Rente gesprochen und was die Schweizer gemacht haben. Ich sage mal so, ohne Migration ist das derzeitige deutsche Rentensystem sicherlich nicht
so. Ja, genau, aber da wird natürlich sowohl von rechts als auch von links immer gern die Migration als Gesamtheit genommen. Alle Migranten sind immer wertvoll oder wertlos. Genau. Und das Gegenteil ist halt der Fall.
Und das ist ja in beiden Fällen ein typisch falsches Menschenbild. Also die Rechten gehen ja davon aus, der Mensch an sich ist faul und muss gezwungen werden zu arbeiten. Und der Linke an sich geht ja davon aus, alle Menschen sind gut.
Genau.
Und genau in der Mitte liegt ja die Wahrheit.
Da das sieht man auch in unserem Podcast. Ich kenne noch aus dem Politikunterricht noch, aus der 8. Klasse oder so, wie wir von Hobbes und Locke gelernt haben.
Genau.
Das waren so die zwei, die sich immer noch bekriegen.
Der eine links, der andere rechts.
Ja, also Locke geht vom guten Menschen aus und Hobbes vom schlechten.
Und also Locke war im Prinzip Gregor Gysi und Hobbes war Christian Lindner. So.
Ja. Nee, Hobbes ist auch eher autoritär, also eher so in Richtung Merz oder so. Ja, so.
Genau.
Ja.
Das ist auch ein widerliches Schwein. Egal. Mir geht es um was anderes. Dass wir, also du kriegst ja, um das Andersrum. Thema diese Woche, die Bundesregierung will 200 Milliarden Euro, wo immer die auch hernehmen wollen, in Aktien anlegen, um die Rendite, und man rechnet mit 10 Milliarden pro Jahr, dann in die Rente zu packen. Ich finde, wir haben uns doch damals alle Kabarettisten, die einigermaßen links gerichtet waren, also bis auf Dieter Nuhr, hat sich ja bei Rot-Grün damals aufgeregt, allen voran Volker Pispers, haben wir ja noch kein Kabarett gemacht, dass die umlagefinanzierte Rente so extrem ausgehöhlt wird. Mhm. Weil die umlagefinanzierte Rente, übrigens, das haben die in der Schweiz, da kann man ja gleich nochmal, sagte Pispers ja damals auch, die Schweiz ein sozialistischer Musterstaat. In der Schweiz zahlen alle von allem Einkommen in diese Rentenkasse ein. Egal, was du in der Schweiz verdienst, du zahlst in die staatliche Rentenkasse ein. Auch eine Zwangsversicherung, die Beiträge sind dadurch niedriger. Warum geht das in Deutschland nicht? Die FDP ist halt immer dagegen oder auch die CDU, weil das ist Sozialismus. Egal, ich will das jetzt nicht weiter auswalzen. Aber in Deutschland haben wir halt irgendwann gemerkt, diese umlagefinanzierte Rente funktioniert nicht. Wir könnten jetzt natürlich nochmal die umlagefinanzierte Rente erklären, aber da guckt euch einfach irgendein altes Kabarettprogramm von Volker Pispers an, findet da alles auf YouTube, der erklärt das super, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, das wird ja jetzt schon wieder aktienfinanzierte Rente. Ich meine, gut, okay, die letzte große Finanzkrise ist 15 Jahre her. Da kann man schon verstehen, dass man da schnell vergisst, wie schnell Aktienwerte sozusagen.
Das schon, genau, das wird wieder einer unserer Dissense. Da,
ja?
Genau, natürlich, ich bin voll dafür.
Du bist für aktienfinanzierte Rente?
Na klar.
Warum?
Wenn du selbst, also selbst diesen schlimmsten Fall 2008 bis, sagen wir mal, 10 einführst, Aktienmärkte verlieren. Ja, wie viel haben sie denn verloren? Und wie schnell war das Geld wieder drin, was verloren ging? Das war weniger als, sagen wir mal, 1 bis 1,5 Jahre. Genau müsste man es nachschauen. Aber
also
das
sind
Geld,
gar keine Rentner in Amerika verhungert?
Die sind verhungert. Hatte ja andere Gründe. Das hatte ja Kreditausfälle als Grund. Wenn man also privatinsolvent ist durch einen Kreditausfall, den man gemacht hat. Nicht die Aktien selber. Die Aktien selber sind zwar gesunken, aber sehr schnell und sehr deutlich wieder angestiegen. Das ist ja der Grund, warum zurzeit auch immer jede Woche kommt ein neues Hoch des DAXes, weil eben, ja, das war immer so. Das wächst. Im Durchschnitt aller Jahre, es gibt nur ganz wenige Jahre aufs Jahr gerechnet, wo die zurückgehen, und spätestens im folgenden Jahr ist alles wieder drin. Das heißt, es ist tatsächlich relativ risikolos, auf einen Gesamtindexfonds oder was auch immer man dann macht. Es wäre jetzt nicht empfehlenswert, dass Christian Lindner jetzt, was weiß ich, den Bitcoin kauft oder so, ausschließlich, sondern es gibt natürlich die Streuung, von einer Indexrente oder was auch immer. Und das ist von der Wahrscheinlichkeit her nahezu bei 100% aufzufangen. Und selbst wenn es mal.
Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe für meine Altersvorsorge, habe ich natürlich auch so ein paar Aktienfonds, aber die haben ja auch, du kannst ja zwischen Sicherheitsstufe 1, was total Risiko, also da investierst du in Bitcoin wahrscheinlich, bis zu 5, was total sicher ist, also nur in Firmen und nur in DAX-Firmen und nur in. Habe ich natürlich 5, klar. Aber das war auch sehr lustig mit meinem Anlageberater damals, auch für die Kinder. Sag ich, naja, aber ich will jetzt hier nichts mit Waffenexporten oder Nestle oder so, will ich halt nicht. Ja, sagt er, kein Problem, da haben wir unseren Nachhaltigkeitsfonds. Ja, die haben da so einen Nachhaltigkeitsfonds, aber es ist ein Gutmenschenfonds.
Ja.
Da ist aber zum Beispiel auch Nestle drin und so, ja, oder Heckler & Koch oder so. Also das ist schon, ich hab da nicht irgendwas nur mit Grün, nee, das lohnt sich nicht.
Ja, oder es wird dann green gewascht oder was auch immer. Aber auch dazu gab es gestern in dieser Markus-Lanz-Sendung eine Szene, wo die Franziska
Pantmann... Habe ich euch übrigens in Shownotes verlinkt, falls ihr da Interesse
dran habt. Also die ist ja wirklich, also von der halte ich viel, weil die wirklich auch kurz und bündig einfach alles sofort entkräftet. Die sagt, ihr Grüne sagt ja immer, die Reichen, die stecken alles in Aktien, lassen das Geld für sich arbeiten und es ist alles ganz ungerecht und das Geld kommt einfach so rein. Wenn es dann aber darum geht, aus genau diesen Aktien Geld für die Rente zu kriegen, dann sagen sie, das sei alles unsicher. Also das sind ja tatsächlich zwei verschiedene Sichten. Wenn es darum geht, auf Leute zu zeigen, weil sie Aktien haben, dann steigen die ja immer. Ja? Und wenn der Staat Aktien kauft, dann ist es plötzlich ein Risiko. Also was denn nun?
Tillmann?
Ja.
Schon mal drüber nachgedacht, die Partei zu wechseln? Ich frage ganz unverbindlich.
Es gibt genug Gründe, warum ich das nicht möchte. Aber frag mich in 5 Jahren nochmal.
Wenn du etwas älter bist.
Und weiser, ja, aber
so.
Es ist,
und weiser vor allem.
Nee, also das ist tatsächlich kein Thema, aber ist, ja, also wie man als Hörerin und Hörer dieses Podcasts vielleicht merkt, es ist mir nicht ganz fremd, dieses, vor allem dieses, naja, dieses liberale Denken im Sinne von Eigenverantwortung. Also jemand selber ist eben verantwortlich für das, was man macht oder das, was man nicht macht. Und wir beide sind ja selbstständig und ich finde, das ist immer so eine gesellschaftliche Gruppe, die so unter Verdacht der Gier oder der Ausnutzung ist. Und eigentlich, ja, eigentlich ist ja das Gegenteil, also bei den allermeisten Selbstständigen der Fall, dass man einfach jedes Mal, wie du sagst, man muss gucken, wo kommt nächsten Monat das Geld her, dass du vielleicht sogar noch deinen Angestellten zahlst, ja?
Genau, genau. Und das ist tatsächlich so. Also ja. Inzwischen, dadurch, dass ich die eigene Firma habe, muss ich natürlich wirklich gucken. Also, und es ist ja auch so, ich könnte mir ja sozusagen alles das, was jeden Monat überbleibt, wenn man was überbleibt, sofort auszahlen, aber das macht man natürlich auch nicht.
Ja.
Das bleibt jetzt erstmal liegen, weil es ja Monate gibt, die schlechter laufen.
Na klar. Und wenn man eben auch da wiederum das Risiko gut abwägt, dann hat man eben gute Chancen, dass der Betrieb erhalten bleibt und dass es alles so weiterläuft. Und
trotzdem bleibe ich natürlich bei meinem Argument, dass die umlagefinanzierte Rente das sicherste Modell ist, was es gibt. Man kann mit der Aktienrente kann man diskutieren, ja, aber da können wir ja über das allgemeine Thema Geld wieder reden.
Ja.
Was ich aber, weil ich habe mich ja nun schon gesagt, ich habe mich ja schon weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Renteneintrittsalter, ist ja das Problem, ich habe mal von jemandem den Satz gehört, naja, aber das Renteneintrittsalter immer weiter erhöhen, ich will ja auch noch was haben von meiner Rente. Und das ist, glaube ich, und da würde ich mich, glaube ich, auch, also ich würde es vielleicht auch nicht auf der Bühne so direkt sagen, weil man da ja auch keinen wirklichen Gag draus ziehen kann, aber dafür ist die Rente nicht da.
Genau, also dieses, ich will aber mehr, oder manche sagen ja, ich zahle so und so viel ein und habe am Ende ja, weniger, gut, okay, als ich einzahle, weil das ist ja, letztlich ist die Rente ja eine Wette auf die eigene Lebensdauer.
Genau.
Wenn die nun mal kurz ist oder wenn sie so, wenn man sogar unter 65, 66 stirbt, dann kriegt man 0 Euro. Ja, okay, aber es ist ja trotzdem legitim, dass man vorher einbezahlt.
Ja, das ist, wie gesagt, da können wir jetzt über das umlagefinanzierte System und dass es eigentlich eine Versicherung ist und keine Geldanlage, aber darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Aber zu sagen, ich will noch was von meiner Rente haben, das ist okay, das kann man machen, aber die Rente ist nicht dafür da, einem schönes Leben zu machen, sondern die Rente ist dafür da, das Überleben, nachdem man sein ganzes Leben gearbeitet hat, zu gewährleisten.
Ja. Wobei es ist ja nicht das Existenzminimum, also da...
Es kommt drauf an, wie viel man eingezahlt
genau,
hat.
Genau, also manche müssen ja dann auch aufstocken,
genau.
Stichwort Altersarmut, aber es ist schon so, dass die Rente natürlich gemessen an dem wird, was man einbezahlt hat, die Rentenpunkte halt, ja. Und das kann dann hoch sein oder niedrig und auch das Typische, dass sich Frauen plötzlich wundern, ich habe ja ein paar Jahre lang nichts einbezahlt, jetzt habe ich ja weniger Rente als mein Mann. Also das ist ja immer noch in der heutigen, also in unserer Generation ja auch noch so, dass die Frauen ganz nett sind, oh ja, ich arbeite jetzt mal ein paar Jahre nicht und haben dann einfach nicht 30 Jahre in der Zukunft sozusagen die Gedanken, dass es dann einfach ein böses Erwachen gibt. Ja?
Ja, aber das ist ja auch eine Einstellungskiste. Denkst du über deine Rente nach? Also sagst du, ich zahle jetzt mehr in die KSK ein zum Beispiel, damit ich später mehr Rente kriege?
Ja, aber auch das ist ja sogar verboten. Also man würde sogar eine Strafe kriegen von der KSK,
wenn man zu viel
angibt. Wenn man zu viel angibt als Verdienst, weil dadurch ja die Rentenpunkte auch manipuliert werden nach oben.
Okay.
Ich weiß nicht, wer das macht. Ich weiß nicht, ob sich das mathematisch überhaupt lohnt. Nur wenn man tatsächlich 120 wird, dann könnte es sich schon lohnen. Aber ja, also das ist offiziell auch verboten. Nee, ich zahle das, was sozusagen gerade aktuell ist.
Denkst und dann, du darüber nach? Also
nee,
ich zum Beispiel, also sagst du, oh ey, mein Gott, ich bin 40 dieses Jahr, Entschuldigung, habe ich jetzt was gespoilert, egal. Übrigens, wen das interessiert, Zungenspitzerfestival 12. bis 14. April in Waldbach. Ich kann leider nicht, weil ich, wie gesagt, einen Job habe. Aber da feierst du da offiziell, weil du hast ja eingeladen, offiziell.
Nein, das ist nicht offiziell, das ist nur zufällig an dem Tag.
Ah, okay, gut. Also irgendwann zwischen 12. und 14. April wird Tillmann 40 in Waldbach, egal. Denkst du darüber nach, über deine Rente? Also viele sagen ja, also du hast ja zum Beispiel, anderes Beispiel, wenn du einen Midi-Job antrittst, Midi-Job ist ja klar, hast du keine Sozialabgaben und wenn du einen normalen Job hast, zahlst du halt in die Rentenkasse. Wenn du einen Midi-Job, also zwischen, das sind jetzt 540 und ich weiß nicht, ob es erhöht haben, 800 Euro oder so, ist ein sogenannter Midi, also mit D in der Mitte, Midi-Job.
Oder wie Edmund Stoiber damals beim TV-Duell mit Schröder sagte, die 36 Mark-Jobs und Schröder musste ihn dann auf 630 korrigieren.
Genau. Genau.
Das war damals, so war damals die Summe.
2002, aber da war doch der Euro schon da.
Bei Stoiber noch nicht.
Okay. Egal, den haben sie ja dann noch nicht gewählt. Knapp nicht gewählt. Kannst du dir aussuchen, ob du in die Rentenkasse einzahlen willst oder nicht? Also du hast dann von diesen 800 Euro quasi mehr über zum Schluss. Und da sagen ganz viele, nö, will ich nicht. Weil was interessiert mich, also es sind ja meistens junge Leute, die das machen, was interessiert mich jetzt meine Rente? Werde ich inzwischen, aber nicht inzwischen, also ich bin jetzt 45, aber ich mein ganzes Leben schon immer drüber nachgedacht habe, naja, aber es ist ja gut, dann hast du später mal eine schöne Rente. Also ich denke schon an meine Rente.
Ja, aber sie kann es natürlich, also es ist schon auch so Teil der eigenen Lebensplanung, dass man selber auch noch weiteres Geld irgendwie anhäuft oder beiseite legt.
Also wir sind ja in der glücklichen Lage, einen Beruf zu haben, den wir machen können, bis uns das die Gesundheit nicht mehr erlaubt.
Ja, das denke ich auch. Also ich habe jetzt nicht den Plan, irgendwann aufzuhören, sondern das werden andere Faktoren entscheiden. Das offizielle Rentenalter, hoffentlich.
Genau. Aber ich vermute mal, wenn wir in Rente gehen, ich sag mal so 70 halte ich für realistisch, vielleicht 72 oder so wird ja dann das Renteneintrittsalter sein. Also bei mir sind es ja jetzt noch 23 Jahre, bei dir sind es ja logischerweise noch 27 Jahre. Offiziell, und es werden wahrscheinlich 30 werden,
ja.
Vermute ich zumindest. Also
Sich irgendwann mal einer traut, weißt du, wenn jetzt nur noch Scholz regiert und die nächste Wahlperiode kommt der nächste Scholz dran, was weiß ich, Hendrik Wüst oder so, die dann auch wieder nichts sagen, also sozusagen sich nicht trauen, den Leuten die Wahrheit zu sagen, in dem Sinne, dass man nicht alles haben kann. Man kann nicht, wie du vorhin gesagt hast, also Renteneintrittsalter, Rentenhöhe, Rentenbeiträge, diese drei Faktoren, die können einfach nicht alle drei plötzlich gleich bleiben. Und so, man muss da dran rumschrauben, das ist einfach so.
Wer wir vorhin Leserbriefe hatten, finde ich auch immer schön, wenn Rentner dann schreiben, wenn es um sowas geht. Naja, wir Rentner haben ja keine Lobby in diesem Land. Wo ich immer denke, habt ihr eine Meise? Ihr habt die scheißgrößte Lobby, die es überhaupt gibt.
Aber
und zwar in jeder Scheißpartei in diesem Land.
Und das ist halt auch wieder so ein Faktor, der mich nervt an allem, was immer an irgendwelchen Leistungen, Sozialleistungen, Alimentation rausgeht. Immer das allererste, was kommt, ist Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Der sieht so ein bisschen aus wie die Quietschboys von Hallo Spencer mit diesem Backenbart. Wirklich mal nachgoogeln, bitte. Und der sagt immer, es ist zu wenig. Der sagt kein Wort des Dankes. Oder die Linkspartei. Immer alle sagen zu wenig. Das heißt, in diesen ganzen Sozialleistungen, und die SPD hat ja wirklich seit Schröder wirklich eine Menge Sozialleistungen erwirkt und wird ständig bei Wahlen abgestraft. Das heißt, kein Mensch dankt einem sowas, und dann könnte man mal vielleicht auf die Idee kommen, dass man es auch lässt. Weil man kriegt ja sowieso die Strafe bei der Wahl, wenn man regiert hat. Warum sollte man dann den Leuten, die einen eh nicht wählen, also so gesprochen, warum sollte man denen noch eine weitere Rente schicken, wenn sie es eh nicht merken, dass man das war? Und ich glaube tatsächlich, dass diese Mentalität, alles muss immer noch mehr werden und noch mehr. Und wenn es nächste Mal wieder eine Hartz-IV-Erhöhung gibt, dann wird sich jeder wieder darüber lustig machen. Oh, das ist ja nur eine Currywurst, die man sich dafür leisten kann. Ja, das hatten wir auch im Podcast schon mehrmals gesagt, das wird ja gar nicht erhöht offiziell, sondern es wird genau gleich sozusagen durch eine Berechnung der Inflation, was gar nicht so leicht ist, weil der Zeitpunkt muss ja festgelegt werden, ist aber alles mathematisch vorbestimmt. Das heißt, die Kaufkraft, die bleibt genau gleich und die wird gar nicht erhöht.
Sollte genau gleich bleiben.
Wird auch nicht gesenkt. Nee, tatsächlich, aber die Frage ist natürlich, welchen Zeitpunkt setzt man an für welche Maßzahl.
Genau.
Wenn das aber dieses Jahr mehr erhöht wird als die Inflation, dann wird es auf jeden Fall nächstes Jahr weniger und als weniger erhöht.
Genau. Und, hast du übrigens gelesen, Inflation jetzt irgendwie auf 2,5%, ja? Also theoretisch könnten die Banken die Zinsen wieder senken. Und gleichzeitig ist die erste Baufirma pleite gegangen, weil aufgrund der hohen Zinsen ja keiner mehr baut. Also krass.
Krass, krass, krass. Aber darüber reden wir jetzt nicht, weil wir jetzt schon ziemlich am Ende sind.
Ja gut, komm. Mir geht's ums Thema Rente und das ist mir wichtig. Nein, alles gut. Du hattest noch, Kleinigkeit wolltest du hinten noch dran schieben. Also ganz, ganz kurz noch, weil wir das jetzt begrüßen, dass die Schweizer sich eine 13. Monatsrente, ein Monatsgehalt kann man ja auch sagen, selbst auszahlen oder nicht.
Also ich finde das nicht nur, also in der Tagesschau am Sonntag kam auch so ein Bericht, ja bla bla bla, und wurde natürlich ein Rentner gezeigt, wie er im Supermarkt irgendwie alles zusammenklauben muss und so. Und dann ein Satz von großer Intelligenz wurde dann gesagt, Obwohl die Schweiz ein reiches Land ist, leben viele Menschen unter der Armutsgrenze. Also,
so.
Wow. Also kleines Geheimnis, in jedem Land leben Menschen unter der Armutsgrenze. Und noch kleineres Geheimnis, die Armutsgrenze bemisst sich nach dem Durchschnittseinkommen.
Genau.
60%.
Also was in der Schweiz als arm gilt, wäre in Deutschland...
Genau. Das heißt, genau. Je höher das Durchschnittseinkommen, desto höher ist auch die Armutsgrenze. Und das ist ja manchmal so. Also zum Beispiel bei einer Wirtschaftskrise 2008, plötzlich sank das Einkommen recht signifikant. Plötzlich gab es viel weniger Arme.
Ja, krass, oder?
Ja.
Wirtschaftskrise, auf einmal hast du keine Arme mehr. Ja,
darüber super. Redet Ulrich Schneider nicht. Also so. Das ist immer diese relative Armutsgrenze, die ist halt, ist halt einfach mathematisch. Und das heißt jetzt nicht, dass jemand ganz tatsächlich im Supermarkt quasi rumkriechen muss und noch das sammeln muss, was noch übrig ist. Also das ist wirklich, also ne, diese Doofheit immer in der Berichterstattung, Armutsgrenze, ja, das ist einfach, das ist nicht so einfach.
Muss ich jetzt mal ganz ehrlich, da fällt mir mal Sigmar Gabriel ein, der im Wahlkampf damals, als sie die Rente mit 63 einführten für die 45 Arbeitsjahre, fing Sigmar Gabriel immer mit seiner Mutter an. Ja, meine Mutter und oh, langweilig, was interessieren mich denn Einzelschicksale?
Ja, oder der berühmte Dachdecker oder der Busfahrer. Berühmte
Dachdecker. Nee, der Busfahrer ist ja noch okay, aber der Dachdecker, ja. Stahlschmeißer, ja. Wisse.
Kennt ja jeder in unserer, weißt du, in meinem Bekanntenkreis, ich habe ja so viele Dachdecker, dass ich gar nicht so viele Dächer habe, die sie mir decken könnten. Also,
ich kenne immerhin einen.
Ja, da war's, den einen, den es gibt, ja.
Und also, der selbstständig?
Auf der einen Seite sagen, es gibt Handwerkermangel und auf der anderen Seite immer mit genau diesen Handwerkern argumentieren. Genau die wären durch das Argument, dass man die zwingt, länger zu arbeiten, damit sie mehr sind. Naja, okay.
Ja gut, ich weiß ja nun nicht, ist es jetzt wirklich, wie man das genau löst, ist natürlich auch eine Sache, aber dieser eine Dachdecker, den ich kenne, der ist auch noch selbstständig, also sprich, ja. Denke ich, kann sowieso nicht, wird sowieso keine staatliche Rente kriegen.
Klar.
Ja.
Also, genau, wir könnten hier an dieser Stelle tatsächlich ein Fragezeichen setzen, ob das alles...
Genau. Rente ist ein schönes Thema.
Rente ist ein schönes Thema, aber wie gesagt, ist mit der Aktienrente ist vielleicht gar nicht schlecht. Woher kommt das Geld, muss man noch fragen, vielleicht noch ein nächster Doppelwumms. Aber wenn das dann mal aufgebaut ist, dieses Kapital, dann bin ich mir sicher, dass das auch im Durchschnitt der Jahre immer das abwirft, was es soll.
So, dann jetzt vielleicht dein kurzes Schmankerlein noch.
Genau, also wir haben ja, wie du gesagt hast, den Euro gibt es seit 2002 als Bargeld, ja. seit 99 sogar schon als fiktive Währung.
Buchgeld.
Buchgeld, genau. Und die AfD hat jetzt für nächste Woche einen Antrag eingebracht, so Aktuelle Stunde oder wie das dann heißt, dass man irgendwie mal über ein Thema debattiert. Und dieser Antrag trägt den Titel 21 Jahre Euro. Aha. Jetzt mal bitte nachrechnen. Und ja.
Okay. Na, vielleicht haben sie den vor 2 Jahren angefangen auszuarbeiten.
Das kann durchaus sein. Die Mühlen malen ja sehr langsam, aber also Stichwort AfD und IQ passt nicht immer
du
zusammen.
Du kannst jetzt nicht sagen, dass alle AfD-Leute komplett blöd sind.
Nee, das kann man nicht sagen.
Es sind auch Nazis dabei.
Genau.
Also vorsichtig. Hast du übrigens gelesen, Höcke tritt nicht in seinem Wahlkreis an.
Warum?
Weil das Eichsfeld, wo der ja herkommt, also sie sind ja da alle so katholisch, die haben ja heute noch verkrüppelte Füße.
Ist er ein Eichsbürger?
Nein, denn er kommt aus Lünen. Also, sehr gut bekannter Kabarettist, also was heißt Kabarettist? Laien, also nicht Profi-Kabarettist, aber den wir sehr gut kennen, der liebe Thomas Paul Schepanski. Übrigens, falls du unseren Podcast hören solltest, liebe Grüße und gute Besserung, den geht es im Moment nicht so gut, weil der sollte jetzt am Wochenende bei uns auftreten, hat aber abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Und der kommt aus Lünen, genau wie Björn Höcke. Mhm. Und sie sind auch noch der gleiche Jahrgang. Mhm. Das heißt, Björn Höcke ist aber früh weggezogen aus Lünen, der ist nur in Lünen geboren. Die beiden wären vielleicht sogar in einer Klasse gewesen. Das wäre möglich gewesen. Ja? Mhm. Und Höcke wohnt jetzt also im Eichsfeld. Eigentlich hat er immer in Hessen gewohnt, also ist ja nahe an der thüringischen Grenze, ist aber, als er dann diesen Job da und auch AfD-Vorsitzender, ist er halt ins Eichsfeld gezogen. So. Und das ist aber CDU-Hochburg. Das heißt, das Direktmandat würde er dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht kriegen. Es würde trotzdem an den CDU-Mann gehen. Also tritt er jetzt in Greiz an. Mhm. Greiz, oder ist das Greiz? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee, er tritt in Greiz an.
Übrigens, die frühere Hauptstadt von Reuß. Also, genau.
Also ist er doch ein Eichsbürger.
Ja.
Tritt er jetzt in Greiz an weil da die Wahrscheinlichkeit, dass er da das Direktmandat kriegt, also wesentlich größer ist als im Eichsfeld. So. Mhm. Also er begeht halt quasi Flucht. Das finde ich auch krass, dass man in Wahlkreisen antreten kann, wo man will. Man muss da nicht mal wohnen.
Nee, man muss im Wahlgebiet wohnen, also in dem Fall in Thüringen.
Genau. Aber ich finde das krass. Also zum Beispiel Katrin Budde, SPD-Bundestagsabgeordnete für Macht, die ist bei der Landtagswahl, ist die nicht in Magdeburg angetreten, sondern im alten Wahlkreis des damaligen Spitzenkandidaten Jens Bullerjahn, nämlich in Eisleben, weil da die Wahrscheinlichkeit, das Direktmandat zu kriegen, wesentlich größer war als in Magdeburg. Also ja. Wieso darf die im Eisfeld antreten?
Ich glaube, in Großbritannien ist es ja noch ärger, weil da ist es ja immer, dann gibt es ja manchmal so Nachwahlen oder man darf ja nur ins Parlament, wenn man auch, also man darf nur in die Regierung, wenn man auch im Parlament sitzt. Das heißt, der Spitzenkandidat, wer Premierminister ist oder bleiben will oder werden will, der muss unbedingt in einen sicheren Wahlkreis. Und natürlich muss dann einer Platz machen oder muss er vielleicht woanders hin und so weiter. Mhm. Also das ist ganz üblich. Es zeigt mal wieder eine dieser Schwächen dieses personalisierten Verhältniswahlrechts, dass es auch in gewisser Weise vielleicht sogar unehrlich ist.
Also ich bin da komplett gegen. Ich halte das für komplett falsch. Das war zu einer Zeit, wo es...
Ja, so, Ceterum censeo, wir brechen hier ab. Siehe alle anderen Folgen.
Du hast völlig recht. Ja, pass auf. Dann möchte ich die Folge beschließen mit einer kleinen Prognose, über die wir uns nächste Woche unterhalten können. Was glaubst du, wie viel Prozent der Russen haben Putin gewählt, werden Putin gewählt haben?
Na, ich habe ja jetzt, glaube ich, neulich schon mal getippt auf 81%.
Also ich glaube, so viel werden es nicht.
Ja, aber also es ist ja tatsächlich erst in 10 Tagen. Also wir können uns erst in der übernächsten Folge darüber unterhalten. Aber sag erst mal deine Prognose.
Naja, also das letzte Mal waren es, glaube ich, 66 oder so. Das wird mehr auf jeden Fall.
Nee, 76 waren es.
Waren es 76? Ja. Ich fand es erstaunlich wenig. Na gut.
Also wir sind uns einig, es wird mehr.
Es wird mehr als 76, also dann sage ich jetzt 78.
Gut, okay.
Dann vielleicht können wir die Prognose nächste Woche ja nochmal korrigieren und dann übernächste Folge können wir dann drüber reden.
Ja.
Gut, super.
Dann, schreibt uns.
Ja, genau.
Haben wir schon gesagt.
luke@hengstmanns.de. Ansonsten nächste Woche 80. Folge. Ist jetzt kein, wir müssen mal gucken, was wir mit der 100. Folge machen. Das ist in 20 Wochen, das weiß ich gar nicht, ob das während unserer Sommerpause ist. Also was wir auf jeden Fall nicht machen sollten, ist, dass die 100. Folge eine Sommerfolge. Das müsste ich mal ausrechnen, aber ich glaube, das ist noch vor der Sommerpause.
Müssen wir vorher noch genug Sonderfolgen einschieben. Es wird schon mathematisch gehen. Und schreibt uns aber Ideen für die 100. Folge schon mal.
Genau. Und was auf jeden Fall wieder eine Montagsfolge geben wird, ist natürlich der Tag nach der Europawahl. Die wird auch ein bisschen länger, weil zeitgleich in Egeln Kommunalwahlen sind.
Und, genau. Das ist natürlich, das muss auch vorgezogen
werden. Ich trete zwar nicht an, aber ich bin natürlich in diesen Kommunalwahlkampf etwas mit involviert. Alles klar, Timmer, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, tschüss.